Diene dem Herrn mit Furcht und küss seine Füße mit Zittern, dass ihr nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Amen. Ja, nehmen Sie Platz. So. Wollen wir ein bisschen mehr in diese Texte beißen? 2. Samuel 7, ein zentraler Text. Dazu. Ja, oh, ich mag immer die beste Bilder beim Essen. Ja, das ist sehr jüdisch, ja. Ich will euch aufmerksam über ein zentrales Thema, gleich am Anfang. Konsequente Offenbarung im Alten Testament. Konsequente messianische Offenbarung. Das bedeutet, wer das Alte Testament in die Tiefe richtig liest, sieht eine konsequente Aussage über den Messias, die von die Allgemeinste zu das Spezifische geht. Die erste Aussage über den Messias, der kommende Messias im Alten Testament, ist 1. Mose 3. Eine wird kommen, den Satan. Eine wird kommen, wie heißt es? Satan, sein Klopf zu zerschmeißen, zu durchdrehen, ja. Die Schlange ist das Böse, der Satan. Hier ist die allgemeinste Aussage. Man weiß nicht, wer, wie, wann, warum, überhaupt nicht. Nur, dass einer kommen wird. Und das kommt direkt am Anfang mit der Sündenfall. Bis der Sündenfall braucht man keine messianische Verheißung, weil man ist bei Gott im Paradies, ungetrennt von ihm. Paradies ist vor allem ein Zustand. Ein Zustand ungetrennt von Gott. Die nächste messianische Aussage wird mehr spezifisch. Durch dich, Abraham, werden alle Völker auf Erden gesegnet. 1. Mose 12. Das bedeutet nicht Abraham, der Vater der gläubigen Juden, Moslems und Christen. Nein. Denn es geht deutlich geschrieben, auch im Neuen Testament, Römer 9, Abraham und Isaac. Oder wie es dort das ganze Torah steht, Abraham, Isaac und Jakob. Für Islam bedeutet Abraham Ishmael, eine Verfälschung des alttestamentlichen Verheißung, Abraham, Ishmael und Mohammed. Das bedeutet, aus mein Volk, das Gottesvolk, wird der Messias kommen. Nächste messianische Aussage wird noch spezifischer. 1. Mose 49. Judah, du bist der Held für den Heiden. Jetzt wissen wir, aus welchem Stamm er kommen wird. Er kommt aus dem Stamm Juda. Und in dieser messianischen Verheißung wird auch eine Vordeutung vom Palmsonntag und Karfreitag. Da steht, wenn ich richtig erinnere, 2 Esel und eine weinbeschmierte Kleid. Nehmt und trinket, das ist mein Blut. Kleid der Gerechtigkeit. Eine Vorvordeutung von Palmsonntag mit den Esel, vor Zachariah 9,9, und klar, dass der Messias aus der Stamm Juda, und da ist er gekommen, Jesus aus der Stamm Juda, 2, 3 Stämme haben überlebt, nach die Zerstreuung, nach dem Nordreich zerstört. Juda, aus dem kommt Jesus, Benjamin, aus dem kommt Paulus, und die Leviten, der Stamm der Priester. Die nächste Aussage geht noch, und das ist unsere Aussage, 2. Samuel 7, sagt David, du bist es. Du wolltest den Herrn ein Haus bauen. Nein, der Herr baut dir ein Haus, die in aller Ewigkeit bleiben wird. Das bedeutet, er wird aus der Hause und Geschlechte David, die natürlich eine Stamm Juda. Und dann hat man sogar um diese Zeit in Psalm 22 das ganze Evangelium am Kreuz, das Kreuzesevangelium enthalten, denn die ganze Psalm 22, wenn richtig verstanden, und es wird nicht richtig verstanden, hat mit Jesu am Kreuz zu tun. Wie starb ein Gekreuzigter? In wen die Sterbeprozess ist, dass die ganze Flüssigkeit aus seinem Leib herausgeht. Und das wird fünffach geschrieben, die austrocknen, diese Gekreuzigte. Und er wird durchbohrt an Hände und Füße. Das ist eine Kreuzigung. Und ich glaube, ich habe das hier gesagt, dass die Römer haben gekreuzigt, nicht die Juden. Und zu Davids Zeiten, sogar 600 Jahre später, gab kein Römer in Israel. Das bedeutet, dieser Text ist prophetisch, messianisch im höchsten Grad. Und in diesem Text steht nicht nur der Gekreuzigte, sondern auch als der Passahlamm, auch als Auferstehung. Sein Herz, durch ihn wird unser Herz ewig leben. Herz bedeutet in der Bibel unsere ganze Person, unsere Wahrnehmung. Nicht mehr in Sheol, in Totenreich. Und dann steht das, Weltmission steht da und sogar Karsamstag, dass sie in den Totenreich gehen. Das bei der Zeit David mit der 2. Samuel 7. Und in das Jesaja-Evangelium, ich habe ein Buch, den Broschuren noch über meine Bücher, die Vorredigen, das Jesaja-Evangelium, es ist das Evangelium, steht alles dabei. Steht Kreuz geschrieben in Jesaja 52, 53, Auferstehung steht deutlich geschrieben in Jesaja 24, 25, Heiliger Geist an mehrere Stellen und Weltmission, alles ist in dieses Evangelium. Das bedeutet, wir haben ein konsequentes Kenntnis über Jesus. Von der allgemeinsten Aussage zu das Volk, zu dem Stamm, zu das Hause und Geschlecht, zu einer Kenntnis über alles, was er tut. In Psalm 22 und dann in das Jesaja-Evangelium. Und dieser Text gliedert sich ein, mitten in diese Verheißung, in wen David lernt, dass er der Verheißungsträger wird. Das ist faszinierend, und das muss man von vorne heran sagen. Ein Flug steht über das Hause und Geschlechte David. Denn durch Ehebruch und Mord, und das ist unser nächster Text, steht eine Verflucht über diese Haus und Geschlecht, dass diese Strafe wird an seine Kinder gebracht werden. Das werden wir morgen Vormittag bringen, 2. Samuel 12. Das bedeutet, zwei Linien gibt zu Juda. Der Segenslinie und der Fluchlinie. Und die Segenslinie erreicht sich in Jesus, der stammt von David ab, und die Verfluchungslinie steht sich in die hohen Priester, die auch von David abstammen. Wie wir die Themen, und es ist ein sehr ähnliches Thema, die gute Hirte, der Herr ist mein Hirte und ich bin der Hirte, sein Leben für die Schafe lässt, und die zentrale gute Gestalt in die Bibel, und gleichzeitig, wie wir vorher betont haben, die schlechte Hirte und eine zentrale Thema in die Prophetie, die schlechte Hirte, die weiden ihre eigene Sache und lasst die Gemeinde die Schafe über. Oder wir können das bei uns selbst persönlich sehen. Jeder von uns heißt Jakob, das bedeutet Betrüger. Wir leben mit Selbstbetrug und glauben, dass wir besonders fromm sind und besonders gut sind und wie weit wir gekommen und wir sind besser als die anderen. Das ist alles, wir täuschen uns. Denn in unser Herzen steht sehr viel böse Gedanken, böse Worte, nicht reden, wenn man reden soll und so. Und dann kommen wir unter dein Wort, ich lasse dich nicht, denn segnet's mich dann. Das ist das Bild, die zum Kreuz führt. Nochmal ein gesamtbiblisches Thema, die geht zum Beispiel über Simson. Mit ausgestreckten Händen zerstört er die Feinde Israels, stirbt mit und für sein Volk. Jesus überbietet das, in wen er stirbt, auch für die Feinde, nicht nur für das eigene Volk. Als nun, 2. Samuel 7, jemand hat gefragt, sie will wissen, wo wir sind, das sind sie ja. 2. Samuel 7, als nun der König in sein Haus saß, und der Herr ihn Ruhe gegeben hat vor allen seinen Feinden umher. Das ist sehr interessant. Ruhe vor allen seinen Feinden umher. Denn David war ein großer Kämpfer. Wie gesagt, vergessen Sie nicht die Leitmotiv. David ist der Glaubenskönig, der gerechte König, der kämpfende König. Und dann später der gefallene König, der dann lebt aus Vergebung, aus Buße. Und für den Herrn gar nicht bringen kann. Ringsherum stehen Feinde für Israel. Ist das anders heute? Israel hat ringsherum Feinde. Es gibt kein einziger Frieden mit einem arabischen Land, der überhaupt Gehalt hat. Vielleicht mit der Ausnahme Jordanien. Jordanien hat mit Saddam Hussein gleiche Sache gemacht vorher. Und aus Angst für Israel und für die Amerikaner und so weiter. Aber der Frieden mit Ägypten bedeutet absolut nichts. Es ist ein kalter Frieden gegen Israel. Feinde ringsherum. Über Ägypten gibt vier Traditionen in der Bibel, sehr wichtig in unserer Endzeit. Die Tradition der Unterdrückung, der Tradition der Zuflucht, Jeremia und Jesus. Das wird eine Heil-Friedensstraße gehen, steht in Jesaja, der geht von Israel über Ägypten nach Assyrien. Viele haben geglaubt, ja, Frieden mit Ägypten und jetzt kommt es mit Assyrien und da haben wir Frieden. Reiner Unsinn. Das ist erfüllt und wird sich nicht weit erfüllen bis zum tausendjährigen Friedensreich. Denn Jesus ist unser Friede. Er bringt das zeichenhaft zu die größte heidnische Reich in der Gegend, das ist Ägypten, die Flucht nach Ägypten, und dann der Weg geht nach Syrien oder Assyrien zweifach. Die erste heidenchristliche Gemeinde ist in Antiochien und Paulus, der große Heidenmissionar, kommt zum Glaube von Damaskus. Das ist diese Friedensstraße in Jesaja. Und die vierte Tradition ist die für unsere Zeit. Traue nicht auf die Ägypter, sondern allein auf den Herr, der Gott Israel. Die Ägypter lassen euch im Stich. Und wir haben Frieden mit denen geschlossen und sie sind jetzt Chef der Koalition gegen Israel. Ruhe. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges, seelsorgerliches, gesamtbiblisches Thema. Unruhe und Ruhe. Ich glaube, der da am tiefsten das ausgedrückt hat, ist Augustin in ein großartiges Gebet. Unruhig war mein Herz, Herr, bis ich Ruhe fand in dir. Wer kennt das Gebet von Augustin? Ich empfehle euch für ein erstklassiges Gebetsbuch, Nick, Gebete der Christenheit. Wer kennt das? Das sind fantastische Gebete, sogar von Columbus und von Newton. Ja, sehr interessante Gebetssammlung. Und das ist natürlich auch, ich habe das öfters im Gottesdienst benutzt. Denn was ist die Lage Davids? Er ist in Unruhe wegen Feinde überall. Jetzt aber kommt er zur Ruhe in den Herrn. Und wie ist unsere Lage? Täglich leben wir in Unruhe. Wir leben in die Welt. Die Welt lebt auch in uns. Das versetzt uns in Unruhe. Wir suchen Sicherheit in einer Welt, wo keine Sicherheit gibt. Wir machen unsere Pläne und wir wissen, diese Pläne kann so wie das verblassen. Wir suchen Ruhe und wir finden kein Ruhe, weil der Welt erlebt kein Ruhe, vor allem am Ende der Tag, wo die Zeit schneller und schneller geht. Das ist satanisch. Der Satan, das ist in Jesaja 30, geht schneller und schneller, reitet auf diese Welt. Aber der Herr übertrumpft der Satan, der will, dass wir nicht zu Ruhe im Herrn kommt. Denn es steht, wenn die Zeit nicht gekürzt wäre, werden wir alle von Glauben wegfallen. Satan verkürzt die Zeit, dass wir nicht zur Ruhe im Herrn kommen. Und der Herr kommt ans Ziel. Das bedeutet, dass wir nicht alle von Glauben wegfallen. Das ist eine der Schlüsselkenntnisse der Bibel, dass Satan, der Staatsanwalt Gottes nach Hiob, diente Gott besser als alle anderen, total gegen sein eigenen Wille. Wer bringt Jesus zum Kreuz? Der Satan. Wer kommt ans Ziel? Jesus. Wer hat Israel zerschmettert im Dritten Reich? Der Satan. Und wer kommt ans Ziel? Das Volk kehrte zurück, der messianische Reich ist im Kommen. Das zeigt die absolut Allmacht unseren Herrn, dass sein Hauptwidersacher ihn dienen muss, zerknirscht gegen sein eigene Wille. Das ist eine der tiefen Geheimnisse des Evangeliums. Und wir alle leben in dieser Unruhe. Ich lebe auch in Unruhe. Ich will so viele Leute wie möglich erreichen und vertiefen, weil viel Oberflächlichkeit in unseren Kreisen, auch in evangelikalen Kreisen, viel Oberflächlichkeit. Ich sehe, wie Trivialliteratur gelesen wird. Ich sehe, dass viele Leute sind immer bereit, zu Band zu gehen, aber nicht in die Bibelstunde zu gehen. Ich sehe, dass ganze Gemeinden, die früher Bibelstunden gehabt haben, die nicht mehr. Und ich sehe, wie der Gottesdienst zum Teil sehr verflacht wird. Und ich bin in Unruhe, wie jeder schriftgemäße Pfarrer. Und ich habe natürlich einen besonderen Auftrag, wie der Oberkirchenrat sagt zu mir, Dr. Jaffin, jetzt ist ganz Deutschland Ihre Gemeinde. Und das ist so, bis Stralsund und bis zum Süddeutschland. In Unruhe so viele Menschen zu erreichen, in die Tiefe, so gut ich kann. Aber das sind wir alle in Unruhe, als missionarische Christen. Wir haben alle ein Gewicht auf uns. Und das bedeutet nicht, dass wir alle eifrige Prediger sein müssen. Jeder hat andere Gaben. Wir haben in meiner Gemeinde in Mamsum eine Frau, die so von der Liebe Jesu geprägt ist und auch eine mutterliche Liebe. Und das ist was sehr Schönes, dass sie geht zu ihr Knackis in Heimsheim, im Gefängnis. Und sie hilft Menschen und sie führt denen zu Jesu Liebe. Jeder hat Gaben. Manchmal unsere Ungaben. Unsere Hilflosigkeit als Behinderte kann auch Mitgefühl wecken und damit den Weg von ein harter Herz zu der Weg zu Mitliebe für den Menschen in Not. Und das kann auch ein Weg Jesus zu Jesus zu führen. So diese Thema Davids ist auch unser Thema. Die Bibel ist so aktuell wie möglich. Und da leben wir auch ständig zwischen Ruhe und Unruhe. Wir kommen zu Ruhe unter Gottes Wort. Wir kommen zu einer Ruhe in Erkenntnis, er sorgt für mich. Ich habe in meinem neuesten Buch über Geborgenheit gesprochen. Das ist der einzige Ort, wo wir wahre Geborgenheit haben. Und dann gehen wir in die Welt, gehen wir in unser Beruf, manchmal in der Familie ist Unruhe. Und dann kommen wir immer wieder neu zur Ruhe. Aber der Herr versetzt uns in Unruhe. Als Augustin zu Glaube kam, hat er schöne Gedichte zuerst, vor er berufen war, gedichtet über die Gottes und die Schönheit Gottes. Er war ein großartiger Schriftsteller, Dichter. Und dann plötzlich ist er in der Unruhe versetzt. Sie sehen ihn in die Kirche und sie holen ihn vor und sagen, Sie sind unser Bischof. Und von da an hat er Unruhe, sein Leben lang, in einer Kirche, in total Umbruch und Unruhe. Aber immer wieder kam er zur Ruhe, unter dem Wort im Herrn. Und so ist das bei uns, Gottes Wort. Auch beunruhigt uns, weil wir merken, wie weit wir von Christus sind. Das Wort zeigt uns das. Sie soll uns in Unruhe versetzen. Ein guter Pfarrer predigt nicht, was wir hören wollen, sondern was wir hören sollen. Aber in dieser Unruhe kommen wir, wie Augustin sagt, unruhig war mein Herz, Herr, bis ich Ruhe fand in dir. Und so ist es mit David. Sprach er zu den Propheten Nathan, sieh doch, ich wohne in einem Zedernhaus und die Lade des Herrn wohnt unter Zeltdecken. Man sieht die Tiefe David hier. Er denkt nicht zuerst an sich, er denkt zuerst an den Herrn. In diesem Zusammenhang. Wir werden sehen, wenn er mit einer schönen Frau konfrontiert, mit Bathsheba, da fängt er an zuerst an sich und zu wenig an Gott. Da sieht man die Gespaltung in jedem von uns. Die Lade wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König, Nathan der Prophet. Wissen Sie, das ist auch ein falsches Verständnis unter Christen. Christen glauben, Prophetie sind entweder besondere Propheten wie Nathan oder die Schriftpropheten. Die 12 Kleine und die 3 Großen. Denn das ist nicht richtig. Ein Jude weiß, dass es gibt die Vordere und die Schriftpropheten. David ist auch ein Prophet. Salomo ist auch ein Prophet. Wer ist der erste und wer ist die wichtigste und zentrale Prophet? Wer weiß das? Wer kann mir das sagen? Die wichtigste und das ist Mose. Mose gilt als Prophet, sogar Abraham gilt als Prophet. Wenn Mose als der erste und zentrale Prophet gilt, dann das ganze Alte Testament ist prophetisch. Und wissen Sie warum? Das wissen die Juden, dass das so ist, aber sie wissen nicht warum. Wissen Sie warum? Weil das ganze Alte Testament zeugt von Jesus. Deswegen ist das ganze Alte Testament prophetisch. Haben Sie verstanden? Das ganze Alte Testament ist prophetisch. Wenn Mose der zentrale Prophet ist, dann die Bücher Moses sind alle prophetische Bücher. Und das Alte Testament ist prophetisch, weil das alles zeugt von Jesus, wie ich bei dem ersten Vortrag gezeigt habe. Nathan sprach zu dem König, wohlan, alles was in deinem Herzen ist, das tue, denn der Herr ist mit dir. Now, Christen haben auch ein Problem mit das Wort Herzen. Denn Herzen bedeutet von der Hebräisch her unser Wesen, unsere Wahrnehmung. Herzen ist nicht Gefühle. Wir haben unter die Charismatik und so, die reden immer über Herzen, als ob das Gefühle, das ist nicht Herzen in der Bibel. Herzen in der Bibel ist Wahrnehmung, das bedeutet Gefühle und Verstand zusammen. Alles, was in dein Wesen, kann man auch Gewissen hier hineinbringen. Das sollst du tun, denn der Herr ist mit dir. Aber es war auch in sein Wesen, Ehebruch mit Bathsheba und Uriah umzubringen. Sein gespaltete Herzen. Das muss man auch. In diesem Zusammenhang aber denkt er an Gott zuerst und dann an sich. Später denkt er zuerst an sich und dann an Gott. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. In der Nacht. Sehr interessant. Ist das ein Vision? Ist das ein Traum? Sie wissen, Nikodemus geht zu Jesus bei Nacht. Das ist mein Tauftext über Heilige Geist. Das ist, glaube ich, besonders, dass ich diesen Text haben soll. Nebenan aus einem falschen Grund. Der Vater, der mich getauft, wüsste, dass ich von einer sehr vornehmen jüdischen Familie komme, wie Nikodemus. Deswegen hat mir dieser Text, der Text gehört mir wegen der Sache über Heilige Geist. Dass der Heilige Geist kommt, wann und wie er will, und wir verfügen nicht darüber, denn das ist ein großes Problem heute. Ich sehe die Sache mit Traum und Wort und Vision im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Was bedeutet das von Bild her? Durch die Dunkelheit wird man erleuchtet sein. Wie diese Großartige. Und Gott sprach, es wurde Licht und es ward Licht. Wer kennt Heidenschöpfung? Das ist fantastische Musik. Das ist mein Komponist Joseph Haydn. Ein tiefgläubiger Mann, hat alles geschrieben, in Gottes Namen geschrieben. Und als er das erlebte bei der Uraufführung, wo der Emperor da war, der Kaiser, und alle haben geklatscht, das ist fantastische Musik, und Gott sprach, es war Licht und es war Licht, und der Himmel macht auf, und Haydn saß zum Cembalo, und er hat nur so mit seinem Finger gezeigt, das kommt nicht von mir, weder das Licht noch das Erleuchtetsein in dieser großen Musik, das kommt von Herrn. Lasst euch mit guter Musik verfreunden. Das Beste ist nicht gut genug für Gott. Wir lieben triviale Musik, wie triviale Literatur. Lernen Sie Bach und Haydn und Schütz und Mendelssohn, Bartholdy und die anderen. Denn viel von denen sind große Glaubenskünstler. Haydn über alles schreit er. Und dann ständig mitten, wenn er es besonders intoniert, schreibt er auf Latein, danke Gott, schreibt er. Wie Bach, nur Gott allein zur Ehre. Wie Schütz und Mendelssohn, Bartholdy und. Das Beste ist nicht gut genug für Gott, und wir mögen lieber das Triviale. Es ist nicht gut. Wir sind keine gute Verwalter einer echten christlichen Kultur. Wir lassen das die Sauprofessoren, die keine Christen sind, über. Und das sollen wir nicht tun. Denn unsere Kultur hat zwei Wurzeln. Das Biblische und das Klassische. Und wir haben nicht wirklich klar gesehen, wie Helmut Kohl klar gesehen hat, dass das Biblische das Zentrale in unserer Kultur ist, auch wenn Goethe gehört die Klassische. Das Christliche, das ist das zentrale, tragende Pfeil in unserer Kultur. Und wenn Sie große Literatur, wenn Sie Claudius, wenn Sie Eichendorff, ein tiefgläubiger, pietistischer Katholik, das gibt auch Jansenismus, wie Pascal, und der ständig falsch gedeutet von Professoren. Wenn Sie Miracle lesen, und. Lassen Sie sich anfreunden mit großer Kultur, denn das ist eine Schwäche im Pietismus. Professor Brecht, der Pietisten kenne, sagte, keine Bewegung in Christenheit hat so eine ablehnende Einstellung zu Kultur wie Pietismus. Und leider hat er recht. Und deswegen betone ich das, weil das ist eine Schwäche hier. Ich komme von Kultur zum Glaube. Ich wäre längst Professor für Kultus und Geistesgeschichte. Das ist eine tiefe Bereicherung, mehr als eine Bereicherung, eine ganz andere tiefe Art zu verkündigen. Wenn Sie Paul Gerhardt und wenn Sie Gryphius kennen und die ganze Barockliteratur ist nicht anders als tiefchristlich zum Beispiel. Die Nacht erleuchtet sein durch das Dunkelheit. Und da kommen wir dann zu einem Randthema, die ich nicht gerne anspreche, aber ich tue es trotzdem. Für mich ist es grundsätzlich, wir haben das unterwegs in einem Gespräch gesprochen, ich streite nie mit Bruder und Schwester über Randthemen. Randthema heute bedeutet Auffassung von Taufe, für mich. Auffassung von Abendmahl. Evangeliensrundfunk sagt mir mehrmals, als ich da war, Bruder Jaffin, zwei Themen behandeln wir nicht, Taufe und Abendmahl. Weil da kommt nur Streit. Ich habe eine sehr lutherisch und pietistische Auffassung von Taufe und von Abendmahl. Aber das sind Randthemen. Ob eine Frau verkündigen darf als Pfarrerin oder nicht, das sind Zeugen dafür, und der gleiche Satz ist ein Zeugnis, dass eine Frau das tut, und ein Zeugnis, dass eine Frau das nicht tut. In der gleiche Satz steht dieser Zwiespalt. Maria Magdalena, die erste Verkündiger, die Auferstehung, die wichtigste Verkündigung in die Weltgeschichte, der ist Gott. Und sie geht zu zwei Männern, weil Männer tragen das Glauben, man braucht zwei Zeugen. In dieser einen Satz ist beide die Zusage zu Frauen als Verkündiger und die Ablehnung von Frauen als Verkündiger. Und dann fragt mir Jaffin, was denkst du darüber? Ich bin für Frauen theoretisch, theologisch als Verkündiger, ich bin praktisch dagegen. Ich habe einen guten Freund, der Pietist, der sagt genau das Gegenteil. Er sagt, er ist theoretisch dagegen und praktisch dafür. Das zeigt, wie gespannt wir sind, beide Glaubensleute. Das ist ein Randthema. So sind Träume ein Randthema. Ich sage euch die zentrale Themen für mich. Ich habe 5 zentrale Themen. Ich weige mich zu streiten mit Brüdern über Randthemen. Zentrale Themen. Jesus ist gekreuzigt für unsere Sünde als Angebot aller Völker aller Zeiten. 2. Jesus ist leiblich auferstanden, als er weiß seine Göttlichkeit. 3. Der Heilige Geist ist nur durch das Wort bezeugt, wie alle die großen Theologen von der Reformation sagen, denn das Wort ist nicht verfälschbar, denn das Wort ist Fleisch in Jesu. Träume, Visionen, das alles sind verfälschbar. 4. Es wird, Israel ist nicht verlassen vom Herrn, der erstgeliebte Volk. Israel wird getauft sein, sie werden ihn annehmen, sie werden ihn dort bohrt haben, und der Geist des Gnade und Gebet, ein Tauftext wird ausgegossen über Israel, und der 1000-jährige Friedensreich fängt hier an, nach der Entrückung von den Christen. Und 5. Am Ende des 1000-jährigen Friedensreich wird Jesus wiederkommen, wenn der Satan freigesetzt wird, und es wird die endgültige Gericht und ein neuer Himmel und neue Erde. Das sind die zentralen Themen. Now, wir kommen zu einem Randthema. Und ich will euch sagen, meine Meinung über Visionen, Träume, erleuchtet sein durch die Nacht. Auf die eine Seite Randthema, weil das beides sind bezeugt in der Bibel, vor und dagegen. Und das macht es zu einem Randthema. Man kann es so oder so sehen. Biblisch ist, dass Josef durch Träume erleuchtet ist von dem Herrn. Biblisch ist, dass die Josef im Neuen Testament auch erleuchtet ist durch Träume von dem Herrn. Biblisch ist, dass Paulus eine Nachtvision, ob das Traum oder Vision, das ist sehr schwer zu sagen, dass er auch erleuchtet ist, nach Europa zu kommen, dass die christliche Abendland entsteht. Das sind sehr zentrale Themen. Gegen diese Auffassung ist ein zentraler Prophet, Jeremia, der warnt über Träume und Träumereien und sagt, nur durch das Wort ist Gott vorhanden, nicht durch Träume. Denn Träumerei kann geben, Wunschträume. Now, ich sage euch eines, es gibt Menschen, die Träume haben, die die Zukunft voraussagen. Das wissen wir, das gibt in meiner Familie, nicht bei mir. Wie soll ich das urteilen? Ich gebe euch 2 Beispiele in meiner Familie. Es gibt. Meine Großmutter, Dina, war 11 Jahre alt in New York mit ihrem Vater und mehrere Geschwister. Die Mutter war in Polen, denn wir leben zuerst in Armut, Flüchtling nach Amerika. Und die Mutter wohnte mit mehreren anderen Kindern, Großfamilie, bis genug Geld gab, die alle zurückkommen. Und in die Nacht hat Dina einen Traum. Und die Mutter, die 35 Jahre alt war, in kerngesund, sagte, Diener, ich bin tot. Ich bin bei der Herr, der Gott Israel, und alle Juden in Amerika werden in Gefahr kommen, verführt zu werden durch Mammon, durch Geld. Lass das dir nicht passieren. Bleib treu zu unserem Gott. Als meine Großmutter aufwachte, hat sie gewusst, dass ihre Mutter tot war. Überhaupt kein Beweis. 2 Wochen später kommt ein Brief, dass sie einen Lungensturz plötzlich gehabt hat, und dass sie tot war. Und diese Großmutter Diener war die frommste der Frommen und die erste und einzige, der eine Ehe, mich, zu ein Deutscher, akzeptiert hat. Als meine Eltern und alle das verworfen. Und ihre Begründung, der Herr, der Gott Israel, wird wissen, warum. Ich habe mein erstes Buch Inri gewidmet, der Pfarrer, der mich getauft hat, und meine Großmutter Diener. Na, meine Schwester Lois, die 2 von meinen. Ich habe 2 ältere Schwestern, die lang über mich geherrscht hatten. Jetzt bin ich von denen weggekommen. Lois hat die Ungabe des Traums. Sie hat ständig Träume gehabt über Leute, die krank werden und sterben. Gesundheit. Und als sie einen Traum gehabt, dass ihr beste Freundin, Mutter, plötzlich krank wird und sterben und das stattgefunden hat, hat sie zum Herrn gebetet, Herr, nimm diese Ungabe weg von mir und gib mir die Gabe, Menschen zu helfen. Und ich glaube, dass sie tut. Sie ist ein Therapeut und ich glaube, eine gute. Meine Meinung über diese Sache ist sehr lutherisch. Gottes Wort ist nicht verfälschbar. Träume, Visionen sind an die Tagesschau bei die Schwärme. Und die reden immer Joel 3, jetzt die Zeit ist die Zeit, alle werden Träume und Visionen, das ist erfüllt in Pfingsten. Und das ist nicht eine Text für unsere Zeit. Endzeit ist auch die erste Ankunft Jesu. Ich bleibe bei dem Wort, aber dazu mache ich ein Fußnot. Und das ist von William Shakespeare, der große Christ. Es gibt zwei Bücher in Englisch über Shakespeare als Christ. Er fängt an Hamlet, sein Meisterwerk, mit der Aussage in Horatio, es gibt mehr Dinge in dieser Welt, als wir verstehen. Und ich glaube, dass Einstein das auch betont hat. Und das wäre meine letzte Meinung darüber. Es gibt viele Dinge, die unerklärbar sind und die wir nicht in unsere Theologien hineinbringen können. Oder wie Luther sagt, Gott gibt uns nur zur Kenntnis, was wir wissen müssen in der Bibel um unser Heil. Es gibt aber viele Dinge, was wir nicht wissen. Traum. Erwarten Sie nicht immer leichte Antworten. Es gibt Arten von Christen, die immer schwarz-weiß das haben will. Unser Glaube ist nicht schwarz-weiß. Es gibt Dinge, die sehr deutlich sind, wie Kreuz und Auferstehung und Gericht und so weiter. Das ist sehr klar. Es gibt Dinge, die nicht so klar sind. Es ist alles so klar im Leben? Wenn alles so klar im Leben, dann werden wir die Zukunft voraussagen. Und das können wir nicht. Nur gelegentlich durch diese Ungabe von manchen Menschen im Traum. In der Nacht aber kommt das Wort des Herrn zu Nathan. Interessant. Kommt aber durch das Wort. Es war das Wort das Entscheidende. Und wenn Sie die Pfingstereignis lesen, das Wesentliche sind nicht die Erscheinungen. Es geht um ein Predigt. Ein heilsgeschichtlicher Predigt. Alle Predigten der Bibel haben eines gemeinsam. Das gepredige durch den ganzen Bibel, in den Psalmen sogar, in den Propheten, in auch Stephanus und die Einweihung der Tempel. Alle Predigten sind heilsgeschichtliche Predigten. Ohne Ausnahme. Weil das Wesen Gottes, der Vater, ist heilsgeschichtliche Wirkung. Und das Zentrum dieser Heilsgeschichte ist Jesu Weg des Leidens und Auferstehung für uns. Geh hin und sag zu meinem Knecht David. Gottes Knecht ist ein hoher Titel im Alten Testament. Merkwürdigerweise, wir denken als ein Knecht, als was niedrig ist. Aber ein Gottesknecht ist einer der höchsten Titel, die überhaupt möglich ist. Das bedeutet, wir sind Beute des Herrn. Wir sind Knechte des Herrn. Frei in ihn, aber gefangen in uns selbst. Und er sprengt diese Gefangenschaft durch sein Kreuz. Ich habe das gelernt mit 17. Ich habe einen Traum gehabt, wie Josef mit seinem Erlebnis mit 17. Das erste Mal, dass der Herr mir das gezeigt hat. Ich war unter Äther gestellt, unter Gas, und wer weiß, der unter Äther gestellt ist, weiß, es kommt wie Wellen über Mann. Das ist schrecklich für jemanden, der sehr stark willensbetont und der Klarheit haben will. Das ist, weil Haydn mein lieblingster Komponist, der ist die klarste, eine strahlende Klarheit in seiner Musik, immer bei Haydn. Klarheit, ich will Klarheit haben. Und dann kommen diese Wellen über mich. Ich versuche, wach zu werden, mag mein ganzes Bewusstsein, dass ich an die Oberfläche komme, weg von dieser Gas. Und dann kommen die Wellen über mich. Meine Mutter war neben mir und sie sagte mir am Schluss, David, mehrmals hast du gesagt, Herr, du hast mich überwältigt. Ich bin ein Beute des Herrn. Das ist, was Knecht bedeutet. Ein Beute des Herrn. Denn wir dienen ihn, wie die Knecht ihre Herren dienen. Das ist der Sinn dieser Titel. Und das ist ein Hoheitstitel im Alten Testament. Wir alle sind Knecht des Herrn. Geknechtet von ihm. Rausgeholt mit dem Netz. Das Netz, der Fischernetz, ist ein Bild für Gefangensein. Rauschgiftsüchtige reden ständig über dieses Bild. Wie in ein Netz gefangen. Aber der Herr holt uns durch den Netz aus die Tiefe der Schuld. Durch Menschenfische, dass wir zu Freiheit kommen. Geh hin und sage dem zu mein Knecht, David, so spricht der Herr. Es geht um das Wort. Das Wort ist gekommen, so spricht der Herr. Ein Doppelung des Wort. Der Mitteltraum ist nicht das Wichtige, das Wort ist das Wichtige. Genauso wie bei Pfingsten. So spricht der Herr. Und wenn der Herr spricht, dann geschieht. Nicht unbedingt gleich. Gott kennt keine Zeit. Gott steht über die Zeit. Sogar Adelbert Stifter, der große Dichter, hat gesagt, es gibt zwei Zeiten. Der menschliche Sinn der Zeit und der göttliche Sinn der Zeit. Und Gottes Zeit ist zeitlos. 1000 Jahre sind nur ein Augenblick für ihn. In Gottes Sinn der Zeit, in diesem Moment, hat Gott die Welt erschaffen und der Antichrist getötet, weil er steht über die Zeit. Wer hat das entdeckt in der Wissenschaft? Albert Einstein, der ein frommer Mann war. Er sagt, Wissenschaft ohne Gott ist sinnlos. Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie 1905 hat bewiesen, das erste Mal in die Menschheitsgeschichte, dass Zeit ein relativer Begriff ist. Das bedeutet, wir erleben Zeit 24 Stunden im Tag und. Aber so ist Zeit nicht. Mit großer Geschwindigkeit geht die Zeit langsamer. Ein Raket mit Riesengeschwindigkeit geht die Zeit langsamer. Mit absoluter Geschwindigkeit, und das ist nur ein theoretischer Begriff für Menschen, das ist schneller als Lichtgeschwindigkeit, und wir kommen nie annähernd an Lichtgeschwindigkeit, und wir werden alle in Licht verwandelt bei Lichtgeschwindigkeit. Mit absoluter Geschwindigkeit bleibt die Zeit stehen. Da ist Gott. Er steht über die Zeit. Und er ist aktiv. Ich finde es faszinierend, dass in spätgotischer und frühreformatorischer Darstellung von Heiligen Geist hat man ein Zickzack wie das. Sie haben das bestimmt in Kirchen gesehen. Ein Zickzack von Licht. Das ist wie die Lichtstrahl Gottes, die sogar mehr als Licht ist. Denn es geht noch schneller als das. Und Gott steht in absoluter Geschwindigkeit, bleibt er stehen über uns. Ein ungeheuer Widerspruch für uns. In absoluter Geschwindigkeit bleibt er stehen und reagiert die Welt. Geh hin und sag zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, sollst du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, dass ich die Israeliten aus Ägypten führte bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Und das ist ein faszinierender Text. Gott überall in Bewegung oder in einem bestimmten Ort wie ein Zelt und Gott in einem bestimmten Platz. Sehr interessant, dass Jesus sagte ständig, und das ist ein Grund, warum er gekreuzigt, einer von mehreren Gründen, die Tempel wird zerstört und ich baue die in 3 Tagen wieder auf. Das sind von Kreuz zur Auferstehung, der messianische Tempel. Und der Tempel würde dann zerstört um 70 nach Jesu Geburt. Und ich sage euch, was kaum ein Christ weiß, was in Talmud steht. In Talmud steht, ohne die Name Jesus zu nennen, kurz vor dem Untergang der Tempel hat nichts mehr im Tempel funktioniert. Das ist die Zeit Jesu. Der Los hat nicht richtig funktioniert, die Türe gingen nicht richtig auf und zu. Alles hat nicht mehr funktioniert, auch das Opfer nicht. Denn der Herr war nicht mehr im Haus, er war mit der Gemeinde Jesu unterwegs. Nochmal, wie er vorher ins Zelt war, der Wandergott. Das ist sehr faszinierend, denn das ist ein Bild, eine Wahrheit, die beide mit Gott und mit uns zu tun haben, mit Israel vor allem. Israel ist ein Wandervolk, kommt zur Ruhe im Land, wird aus dem Land getrieben und kommt zurück im Land. Gott wandert mit dem Volk, kommt im Land, wird ein Haus dann gebaut von Salomo, nicht von David, und dann wird nochmal ein Wandergott mit uns unterwegs. Was wird damit gezeigt sein? Sehr interessant, das zu deuten. Es hat auch etwas mit dieser Aussage am Anfang, Ruhe und Unruhe. Gott bleibt mit uns unterwegs, auch in unserer Unruhe, aber er will uns zur Ruhe bringen. Sehr interessant, die Aussage über Tempel im Alten Testament. Wenn man dort die Türe geht, und die Torhut ist ein wichtiges Amt in Israel, geht man in die Gegenwart Gottes, sein Schichenah, sein Anwesenheit. Und da hat man Ruhe und Geborgenheit. Und heute tun wir das gerade an die Stelle, wo die Allerheiligste war im Tempel. Wissen Sie, was in die Kirche an Stelle von der Allerheiligste war? Das ist das Kreuz. Die Kirche steht genau an die Stelle, wo der Allerheiligste mit die 10 Gebote und, wo Gott gethront hat im Tempel. Denn das ist unser Allerheiligster Jesus. So, wir haben beide das Kirchliche zur Ruhe unter in das Gebäude, in das Hause des Herrn, aber er ist auch unterwegs mit uns, in Versammlung, unterwegs als unser guter Hirte, aber auch in seinem Haus ist er da zu finden. Gleichzeitig haben wir die Aussage von Calvin, der etwas zu weit geht für mich. Ihr könnt einen Gottesdienst in einem Kuhstall halten, sagt er. Das ist sicher richtig, kann man einen Gottesdienst halten, aber ich würde lieber in eine gute Kirche einen Gottesdienst halten. Theologisch würde ich nicht hier Calvin in Frage stellen, aber ich will nicht Gott in eine dreckige Umgebung haben. Auch wenn ich weiß, dass Gott in die letzte Dreck gegangen ist am Kreuz für uns, in die schwerste Dreck. Das ist vielleicht ein ästhetisches Problem und nicht ein theologisches Problem. Ich habe starke ästhetische Gefühl als ein Dichter. Ich mag einen schönen ästhetischen Umgang. Aber ich zweifle nicht, dass Calvin recht hat. Man könnte Gott auch in einen Kuhstall. Schließlich war Jesus in eine Krippe geboren. Wenn er in eine Krippe geboren, können wir auch einen Gottesdienst erhalten. Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag und so umhergezogen. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umhergezogen, je geredet zu einem der Richter Israel, den ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden und gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Sedenhaus? Immer wieder die Betonung auf Richter, nicht auf König. Denn wie wir wissen, steht im Alten Testament, dass Gott will kein König in Israel haben. Wie ein König erwählt wird, Saul, der Israel spiegelt, äußerlich stark, innerlich schwach und ungehorsam. Dann kommt der wahre König David. David begeht Ehebruch und Mord, das ist morgen. Und dann die idealisierte David in die Chroniken ohne Ehebruch und Mord. Und dann Jesu Auslegung von Ehebruch und Mord in der Bergpredigt, die einzige Gebote, welche er auslegt in der Bergpredigt. Und Jesus erfüllt denen im Geist, in wen er lebt, ohne Begier und ohne Hass. Darum sollst du nun zu meinem Knecht David sagen, so spricht der Herr Sebaot. Warum Sebaot? Weil das der kämpfende Gott ist. Und David ein Kämpfer ist und muss kämpfen. Der Sebaot, der Herr der Herrscharen. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Hier ist ein Blick zurück nochmal zu einem zentralen Aspekt der gute König. Der gute Hirte. Und der Hirte, der hier Glaubenslieder gesungen hat, der Herr ist mein Hirte, und das führt dann zu Jesus und macht ihn von Hirte zu König. Und Jesu hat dieses Amt sehr bewusst angenommen, in wen er ging durch das ganze Land Israel von Norden bis Süden zu zeigen, dieses Land gehört mir. Und er geht als die gute Hirte mit das endgültige gute, frohe Botschaft. Und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde für dir ausgerüttet und will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erde. Hier ist Gefahr. Gefahr. Denn Menschen, die viel gegeben sind die gefährdeste Menschen. Die Griechen haben das beste Wort dafür, das heißt Hybris. Es geht zu ihrem Kopf. Große Menschen immer machen große Fehler. Alles ist großer Format bei denen. Und kleine Menschen wie ich machen kleine Fehler. Die Großen machen immer große Fehler. Juden, Hass von Luther in seinen späten Schriften. Schauen Sie unter die Politiker. Die starken Politiker haben eine Eigenschaft immer gemeinsam. Sie suchen nicht einen richtigen Nachfolger. Das war Helmut Kohls zentraler Fehler. Er war ein starker Politiker. Warum hat er keinen richtigen Nachfolger? Weil er hat ausgeblendet die zwei Männer, die ihn überlegen waren. Biedenkopf und der Schwabe. Wie heißt der, der jetzt in der Wirtschaft ist? Späth. Beide waren Späth und Biedenkopf waren Kohl geistig überlegen. Nicht machtbewusst überlegen, sondern geistig überlegen. Und er schaltet denen auf die Seite. Denn starke Menschen mögen nicht eine starke Nachfolge. Die machen alles selber. Das ist der Unterschied zwischen Clinton und Bush nebenan. Clinton war eine starke Persönlichkeit. Und er hat alles gemacht und vieles falsch gemacht, vor allem moralisch. Bush ist eine kleine Person und weiß darüber. Und er hat gute Leute um sich her. Macht korrumpiert vollkommene Macht korrumpiert vollkommen. Die Menschen, die da oben kommen, kommen zu dem Glaube, ich stehe über die Sache. Und gerade diese Aussage von Gott, die ihm alles, was Gott sagt, ist richtig, tragen in sich das Gefahr für David. Ich will dich einen großen Namen, du wirst eine große Person. Und das führt zu Bathseb und Ehebruch und Mord, weil er glaubt, er steht über die Sache. Das ist nicht, was Gott meint. Gott sagt, ich tue das für dich. Leute glauben, wenn man unter ist, dann ist man am meisten gefährdet. Nein, es ist, wenn man oben ist. Hat nicht Paulus uns gesagt über einen Fall im Fleisch, den er haben muss, weil es ständig gefährdet wegen seiner großen Gaben. Und so wird es bei David. Er ist sehr groß begabt und er wird deswegen sehr tief fallen. In unserer Stärke steht immer unsere Schwäche. Vergessen Sie das nicht. Und in unserer Schwäche steht die Möglichkeit der Stärke. Ich will mein Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen. Ein schönes Bild für ein Tempel, zu pflanzen. Zu pflanzen in die Erde, das bedeutet ein lebendiges Haus mit lebendigem Wachstum. Nicht ein toter Stein, sondern eine lebendige Pflanze wird dieser Tempel sein. Weil Gottes Wort lebt. Und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müssen und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedringen, wie und wie vormals. Ein Zeichen, dass Israel zur Ruhe kommen wird, weil Gott zur Ruhe kommt mit denen. Und dieser Tempel wird dann von Salomo gebaut. Und in Salomo haben wir die Weise, der Tempelbauer, der Reiche. Und in Salomo ist Israels endgültiger Untergang. Wie bei David vorgedeutet mit Ehebruch und Mord, Salomo bringt 1000 Frauen, bringt Fremdkulte und Tempel und das erste Gebot wird niedergetreten. Du sollst kein Gott neben mir haben. Und deswegen wird Israel gespaltet. Das ist die Strafe, die Spaltung eines Volkes, was Deutschland erlebt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist absolut biblisch. Eines Volkes. Salomos Reich wird gespalten in Juda und Samaria. Gerade der, der zurückkommt, gerade der, der so weiß ist, gerade der, der so friedevoll ist, der, der das Haus des Herrn bringt, zerstört die Grundbasis dieses Haus des Herrn. Die Bibel ist voll mit diesen inneren Widersprüchen. Und wissen Sie warum, liebe Brüder und Schwestern? Weil wir alle voll mit diesen inneren Widersprüchen sind. Jakob und Israel in jede von uns. Wir gehen unsere Wege, wir suchen unser Teil und wir suchen natürlich die Eindruck zu erwecken, wie die Politiker sagen, sie sind da zu dienen. Ja, sie sind da zu dienen, ihr eigener Geldbeutel und ihr eigene politische Zielsetzung und daneben das Volk. Und das ist immer so. Oder fast immer so. Und das ist so mit uns auch. Diese Zwiespalt ist in jede von uns. Warum? Weil der Herr will, dass wir Ruhe nur in ihn finden. Sagen wir eine andere Art, das auszudrücken. Ich bin mein schlimmster Feind, Jesus ist mein bester Freund. Wenn Sie das nicht nur im Kopf wissen, sondern aus Erfahrung erleben und danach leben, dann sind Sie auf den Weg in die Unruhe der verlorene Selbst, der verlorene Sohn, der jeder von uns ist, zurück zu die offene Arm des Vaters in Jesus Christus, unser Herr und Heiland, und überwinde von uns selbst. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Sie merken, ich bin ein strenger Schwabe. Ich halte an die Stund. Ja, Herr Jesus, dein Wort ist da, uns aufzurütteln und gleichzeitig zu die Ruhe zu dir zu führen. Alle diese gespaltete Persönlichkeit wie David, mit großer Verheißung und dann tiefer Verdorbenheit, mit Salomo und, das sind wir selber, in unserer kleinen Art. Du kennst uns, du siehst uns. Gib uns die Kraft, auf dich zu schauen, mit einer Kenntnis, wir haben nichts vorzubringen, weder Werke noch Gaben. Alles, was gut in uns kommt, was dir dient, das kommt von dir. Auch das Gebet, welches du immer anfängst, weil du bringst uns zum Gebet, zu Unruhe, dass wir dich aussuchen. Und alles, was verdorben in uns selbst, das Selbstsucht, das Sündhafte, das bin ich selber. Wir danken dir, dass du einen Weg außer uns selbst gebracht hast, mit die große Worte der Reformation, zwei lateinische Worte, auf Deutsch übersetzt, unser Heil kommt außerhalb von uns, extra nos. Lassen wir das niemals vergessen. In uns ist kein Heil. Das Heil kommt zu uns, für uns. Und du, Herr Jesus, bist dieser Heil. Amen.